Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Guten Abend, Reinhold.
Hi, Johannes. Grüß dich.
Hey. Du, ich habe mir Gedanken gemacht über die Zukunft von unserem Podcast.
Oh.
Ja.
Okay.
Und zwar folgendes. Also wenn wir ja jetzt demnächst die Millionen Subscriber knacken, dann sind wir ja vermutlich, zählen wir dann als echte Rundfunksendung. Und da müssen wir uns wahrscheinlich den Kanal dann irgendwie so anmelden und so, ne?
Okay. Und wo meldet man das an?
Ich weiß gar nicht, wer das macht. Rundfunk, die Rundfunkanstalt Aufsicht, oder?
Okay.
Vielleicht? Weiß es nicht. Aber da gibt es irgendwie sowas. Aber ich habe mir halt gedacht, wenn das dann ganz schnell passiert und so kurzfristig und dringend ist, dann müssen wir ja vielleicht eine Frist wahren. Und das muss ja datenschutzkonform und dokumentenecht unsere Unterschrift da übermittelt werden. Mhm. Und deswegen hätte ich jetzt vorgeschlagen, dass wir uns beide einen Fernkopierer zulegen.
Ein Fernkopierer?
Ein Fernkopierer. In neumodisch heißt es Faxgerät.
Mhm. Okay, ja, dann hole ich mir mal wieder eins aus dem Museum.
Wie aus dem Museum. Das ist der, neueste Scheiß. Da kann man Dokumente über die Telefonleitung übertragen.
Wow. Also habe ich alles schon mal gehört, glaube ich. Aber warum denn jetzt noch?
Allgemein ist Fax ja so eine Technologie, die vielleicht jetzt gar nicht so modern wirkt. Aber ich finde es ganz spannend, uns mal drüber zu unterhalten, warum eigentlich Fax vor deutschen Gerichten als, ja, äquivalent zu einem Briefschreiben gesehen wird und eine E-Mail ja zum Beispiel nicht, was da der Unterschied ist, wie die Technologie funktioniert oder was die Alternativen sind. Also der Folgentitel ist ein bisschen Clickbait. Es soll nicht nur um Fax gehen, sondern allgemein vielleicht um, wie kann ich Dokumente übers Internet verschicken, sodass die quasi gleichgestellt sind einem Brief oder einem Einschreiben oder so. Mhm. Ja, wenn wir die Millionen Subscriber knacken wollen, dann müssen wir mit Clickbait anfangen.
Stimmt, wirklich ganz um Zeit.
Wann hast du denn dein letztes Faxgerät benutzt?
Ist schon länger her, aber tatsächlich spielt es noch eine Rolle in meinem Arbeitsleben.
Ja?
Mhm. Also für so gewisse Abläufe gibt es tatsächlich noch den Anwendungsfall, dass wir einen Fax schicken müssen.
Intern? Oder echt jetzt?
Ja, genau. Also die Möglichkeit gibt es entweder per Post oder per Fax zum Beispiel.
Mhm. Und wie gut funktioniert das dann?
Super.
Ja?
Super, ja.
Also ich meine, die modernen Faxgeräte, die funktionieren da tatsächlich deutlich besser als das, was wir irgendwie früher so hatten und auch nicht mehr von der Übertragung her so super ranzig. Vielleicht sollten wir mal anfangen, einfach mal erst über die Technik ein bisschen zu reden, weil die ist eigentlich ganz spannend und die hat eine bemerkenswerte Evolution hinter sich. Also man glaubt es kaum, aber der deutsche Behördenapparat, der fußt auf Fax.
Ja, also von der Technik würde ich jetzt einfach mal sagen, ganz primitiv. Ich habe ein Blatt Papier, ich lege das irgendwo rein, das wird gescannt, wird dann digitalisiert und wird so übertragen. Und jetzt mal vielleicht so gesprochen, Zeile für Zeile wird angeguckt, ist da ein heller Fleck oder ist da ein dunkler Fleck und das wird dann eben übertragen an die Gegenseite.
Ja, also im Endeffekt ist es ja auch so, aber voll spannend ist ja, dass Fax ja nicht eine unidirektionale Kommunikation ist.
Was meinst du damit?
Naja, beim Fax, da wird zwar ein Bild geschickt, das Dokument wird also auf der einen Seite gescannt und dann der anderen Seite übermittelt, aber zu Beginn dieser Faxkommunikation, da findet schon so eine Verbindungsaushandlung statt, so was ganz Krudes.
Weißt du, was passiert? Ich erinnere das noch.
Ja, genau.
Also wenn du auf der Faxnummer angerufen hast, zum Beispiel mit dem Telefon, dann hat es dir erstmal ordentlich ins Gehör gescheppert.
Genau. Das war erst 3 Sekunden still. Und wenn du es dann nicht gecheckt hattest, dass du den Hörer wegmachen musst, dann fängt es das Pfeifen an und pfeift dir so richtig brutal ins Ohr rein. Ne?
Ja.
Und wenn du dann einfach dran bleibst, also normalerweise hast du dann einen Schreck aufgelegt, aber wenn du dran bleibst, dann wird es wieder still und dann pfeift es nochmal und pfeift nochmal. Das ist der Paarungsruf eines Faxgeräts. Also das sagt, hey, bist du auch ein Fax? Wollen wir mal Faxen machen? Und dann, wenn dann tatsächlich ein echtes Faxgerät am anderen Hörer wäre, dann würde das eben zurückfiepen erstmal. Am Anfang fiepen die sich nur gegenseitig so an. Und dann passiert was voll Spannendes. Dann unterhalten die sich nämlich, was kannst du eigentlich? Also mhm. was für eine Generation an Fax oder was für eine Gruppe Faxgerät bist du? Also es gibt langsame analoge Faxgeräte, es gibt schnelle digitale Faxgeräte, es gibt also auch ganz moderne Faxgeräte tatsächlich. Also verhältnismäßig modern natürlich für die Technik. Ne? Und sobald das dann durch ist und die sich geeinigt haben, wie sie jetzt dieses Bild übertragen, hört sich diese Kommunikation eigentlich an wie Rauschen, also wie so ein Wasserfall. Das mhm. ist komprimierte Kommunikation und das bedeutet, du hörst da gar nichts mehr. Das ist auch der Zeitpunkt, ab dem ein normales Faxgerät dann quasi den Lautsprecher ausmacht, weil das ist nicht mehr zielführend.
Ja, um uns nicht mehr zu nerven. Also da wird dann das Bild im Prinzip übertragen.
Genau.
Also es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie ein Dokument angeschaut wird und dann die Buchstaben da drauf erkannt werden und dann irgendwie nur ein Text übertragen wird, sondern es wird tatsächlich ein Bild übertragen von diesem Dokument.
Genau, also das wird gerastert und dann im Endeffekt Bildpunkt für Bildpunkt komprimiert übertragen, aber komprimiert, und das ist ja das Spannende, auf einem Audiokanal. Also das ist eigentlich von der Technik her ganz ähnlich dem, wie ein Modem früher funktioniert hat. Weißt du noch, wann du dein erstes Modem hattest?
Also es war nicht mein eigenes, aber das Modem von einem Kumpel, das war so ein Akustikkoppler.
Oh.
Ich glaube, der hat irgendwie so, weiß nicht, 2400 Baud oder sowas hat er
Oi.
Gesprochen. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube irgendwas um den Dreh.
Und dann seid ihr zusammen im BTX rumgehangen. Datex J, kennst du es noch?
Ja.
Boah, voll schlecht. Ja, boah, das war echt. Ja, Akustikkoppler, erklär mal, was ein Akustikkoppler ist vielleicht.
Naja, das ist halt so ein Ding, also so ein Gerät, das im Prinzip auch wie so ein Kopfhörer, den wir jetzt gerade aufhaben, so Hörmuscheln hat. Die kann man dann auf so einen Telefonhörer drauf machen. Ich weiß nicht, ob unseren Hörern noch so ein altes Telefon irgendwie so ein Begriff ist, so ein Telefonhörer. Ja, das hast du halt so draufgebappt dann, also den Telefonhörer auf den Akustikkoppler, und dann hat es dann ein Mikrofon gegeben eben und einen Lautsprecher, über das dann eben diese Signale erzeugt wurden, also Töne.
Genau, also vielleicht um es nochmal zu sagen, ne, weil das ist eigentlich mega bizarr. Also diese Erfindung ist mega bizarr. Das ist quasi das Inverse zu einem Telefonhörer, ne? Das hat auch einen Lautsprecher und Mikrofon, und die drehst du so auf den Telefonhörer drauf, dass der Lautsprecher vom Telefonhörer ans Mikrofon vom Akustikkoppler ist und das Mikrofon vom Akustikkoppler dann logischerweise am Lautsprecher vom Telefonhörer. Und die werden dann mit so, ja, sind normalerweise so Gummibänder, werden die halt buchstäblich dann aneinander gehalten. Also da hast du am Telefon deine Gegenstelle erst angewählt und dann schnell das Ding zusammengestöpselt. Und das war aber ziemlich kacke, ne? Also wenn dann einer im Raum irgendwie gehustet hat oder so, war das Internet weg. Naja, Internet in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal.
Ja, genau.
Ja, da konnte man doch schön mitlauschen, was da passiert, genau.
Ja, ist Baud heutzutage eigentlich noch ein Begriff?
Baudrate, ja, schon, auf jeden Fall, genau. Ja. Mhm. Also als Symbolrate, genau, gibt es schon noch. Aber genau, diese Dinger, damals sau langsam, 2400 Baud. Ein Fax ist ein bisschen schneller, also so ein normales Fax hat so 14,4 oder 33,6 Baud, also 33,6 Kilo Baud, das ist die Symbolrate, also Symbole pro Sekunde, ist also auch nicht so besonders schnell. Aber der Witz ist halt, das ist eine komprimierte analoge Verbindung im Endeffekt, die aber halt über eine Telefonleitung funktioniert. Und warum ist die jetzt denn eigentlich rechtssicher?
Puh, gute Frage. Da müsste ich jetzt ins Blaue hineinraten. Also wahrscheinlich rechtssicher, weil es sich um zwei Telefonanschlüsse handelt, die einer natürlichen Person oder einer juristischen Person, also einer Firma oder so, zugeordnet sind. Und vermutlich sagt man dann, okay, diese Übertragung, davon kann man ausgehen, dass die sicher ist.
Mhm. Genau, also ja, sicher ist ja so eine Sache. Ne?
Ja,
also ich meine, ist Telekommunikation sicher? Was würdest du denn sagen?
Würde ich erstmal sagen, nicht wirklich. Ne? Also vor allem, wenn man von analoger Telekommunikation spricht und analoger dann auch noch, die nicht verschlüsselt ist. Also da findet ja beim Faxen, soweit ich weiß, keine Verschlüsselung statt.
Nee, überhaupt nicht.
Also wie sollte sie auch?
Ja, nee, also die wird nicht verschlüsselt. Und dann wäre ja auch Schlüsselaushandlung ein ganz enormes Problem. Also da haben wir auch schon drüber gesprochen in der elliptischen Kurvenfolge und so.
Mhm.
Aber ich finde es eigentlich ziemlich bizarr. Also es ist meines Erachtens nach, und ich muss da ja auch mutmaßen, nur so ein Rechtskonstrukt. Man hat halt gesagt, okay, gut, das ist halt saupraktisch, als quasi Fax sich etabliert hat. Und dann hat man einfach festgelegt, naja, weil Telefonleitungen ja sicher sind, dann ist halt eine Übertragung per Fax auch sicher.
Und das gilt bis heute, ne?
Das gilt bis heute, ja. Also du kannst heute vor Gericht, wenn Schriftsätze, wobei mittlerweile gibt es ja dieses BEA, dieses besondere elektronische Anwaltspostfach, und für bestimmte Gerichte gibt es da auch mittlerweile jetzt den Zwang, Schriftsätze per BEA einzureichen. Aber prinzipiell, ich glaube, ab einer gewissen Ebene akzeptieren Gerichte immer noch Fax als der Schriftform äquivalent, gerade um eben Fristen zu wahren.
Und wenn es jetzt auch außerhalb von der Kommunikation mit einem Gericht ist, vermute ich, wird es auch immer noch als rechtssicher gelten. Also wenn jetzt zwei Firmen sich gegenseitig einen Vertrag rüberfaxen.
Genau. Typischerweise wird es genauso gesehen wie eben ein Brief, den du schickst. Tatsächlich sogar noch ein bisschen besser, weil du bei dem Fax ja so ein Versandprotokoll hast. Also das ist ja eine bidirektionale Kommunikation, und das bedeutet, am Ende sendet das Faxgerät, das empfangen hat, der Senderseite zurück, ja, okay, das hat geklappt. Und dann wird auf der Senderseite üblicherweise so ein Sendejournal oder Übertragungsbericht ausgedruckt, und da steht da drauf, okay. Ja, da steht ein Datum und die Telefonnummer, an die du gefaxt hast, und halt, ja, das hat geklappt.
Aber das ist ein bisschen mager, oder nicht? Also ich meine, der Kanal könnte einerseits abgehört werden, andererseits könnte ich da mich vielleicht auch in die Kommunikation mich einklinken, wenn ich es geschickt mache, und was anderes übertragen, und ich kriege von der Gegenseite ein Okay zurück.
Da sind ganz viele Sachen, finde ich, voll schräg. Also zum einen genau das, was du sagst, ne? Da kann im Endeffekt ja jeder mithören, jeder kann die Daten verändern. Es ist ja auch irgendwie nicht gewährleistet, dass, wenn die Gegenstelle sagt, okay, ich habe das korrekt empfangen, dass es dann auch wirklich korrekt empfangen wurde. Ja, kann ja sein, dass da kein Papier drin ist und das Faxgerät sagt einfach okay, ja, und das hat es halt nicht gemerkt. Und zum anderen hast du ja dann diesen Ausdruck, wo im Endeffekt, also na, es gibt verschiedene Arten von Journalen, auf manchen steht quasi eine Kopie, eine verkleinerte von den gesendeten Dokumenten drin, und auf manchen steht tatsächlich nur die Zieltelefonnummer drauf und eben okay. Und ich meine, was ist denn das für ein Dokument?
Also, ja, ist auch ein bisschen trügerisch, oder? Wenn da jetzt irgendwie ein quasi so ein Thumbnail oder keine Ahnung, ein verkleinerter Ausschnitt dieses Dokuments drauf ist, dann ist es ja auf der Sendenseite entstanden. Also es ist ja nicht so, dass die Gegenseite, wo das empfangen wurde, im Prinzip nochmal hier, ich bestätige dir, dieses Bild hast du mir geschickt, dann kommt es wieder zurück oder sowas, sondern das macht das Faxgerät ja selber, das sendet.
Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch, ich bin mir nicht sicher, ob das diese verkleinerte Kopie dann zurückgesendet wird, aber ich glaube, es ist genau, wie du sagst, ja. Ja, aber es ist allgemein irgendwie voll schäbig, und dafür finde ich es so überraschend, dass das halt so anerkannt ist. Also insbesondere, wenn man sich überlegt, dass dieses POTS, also das Plain Old Telephone System, ja, also dieses alte analoge Telefonnetz, das war ja ein leitungsbasiertes Netz. Also es bedeutet, wenn du und ich uns als Kinder telefonisch unterhalten hätten, dann ist da eine stehende Leitung zwischen unseren Telefonapparaten entstanden. Das war wirklich eine durchgehende Verbindung, die über ein paar Relaisstationen eben zusammengeschalten wird. Und das ist sie ja heute nicht mehr. Also heute ist buchstäblich die analoge Leitung, die geht noch vielleicht bis zum Verteilerkasten, wenn überhaupt. Ne? Ist ja oft schon auch Glasfaser und es wird im Haus schon gewandelt. Aber wenn es eine analoge Leitung gibt, geht die bis zum Verteilerkasten. Und ab da haben wir ein paketvermitteltes Netz. Also mit anderen Worten, das geht alles übers Internet. Wir machen super krude analoge Kommunikation, und dann wird sie umgewandelt, digitalisiert, wird übers Internet geschickt, über Glasfaserleitungen, wird auf der Gegenseite dann wieder digital analog gewandelt, in Töne verwandelt und die Töne dann wieder in Schrift. Also das ist eigentlich ultra bizarr.
Und dass das auch so noch funktioniert, ich überlege mir gerade, wenn es da irgendwie so Verzögerungen bei der Paketübermittlung gibt, dass dann das Faxprotokoll das auch noch mitmacht, also die Faxgeräte. Weißt du, was ich meine?
Du meinst die Latenzzeit, die es da gibt?
Ja. Ja, zum Beispiel.
Also ja, aber das muss ja der Telekommunikationsanbieter irgendwie sicherstellen, dass die Latenz irgendwie gleichbleibend ist. Also die Systeme, die da sind, sind schon echtzeitfähig. Also die machen das schon so, dass es möglichst keinen Effekt hat. Aber es ist einfach irgendwie schon ein komisches Konstrukt, finde ich.
Und das hält sich halt. Und man hört halt auch immer wieder, gerade in Deutschland hält sich das wohl sehr stark. Ja, Alternative, einfach per Mail verschicken, oder? Also dieses Dokument kann man ja einscannen mit der Unterschrift und dann per Mail verschicken.
Okay, aber das wird ja von einem deutschen Gericht nicht anerkannt. Also das kannst du ja machen und ist in der Regel natürlich auch viel besser, viel, viel besser, würde ich sagen. Aber das zählt ja nicht. Weißt du, was zählt als moderne Alternative?
Naja, du hast jetzt gerade von diesem Bea gesprochen, von dem ich auch schon gehört habe, noch nicht benutzt habe, bin noch nicht in die Situation gekommen.
Das kannst du nicht benutzen, das ist nur für Anwälte.
Ah ja, ja, okay. Ja. Und wie kommuniziere ich sicher mit dem Anwalt? Ich spreche mit dem halt, ich gebe dem die Dokumente. Ne?
Du könntest, wenn der DE-Mail einsetzt, dann könntest du das machen.
Aha.
Hast du einen DE-Mail-Account?
Mhm, habe ich nicht. Mhm. Ist das gut?
Also, ich finde nicht. Also, DE-Mail ist so ein BSI-Standard. Die haben im Endeffekt E-Mail genommen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt unser eigenes E-Mail, aber inkompatibel zu normalem E-Mail, obwohl dieselben Protokolle verwendet werden. Also da gibt es nur ein paar Anbieter, die das machen, also große E-Mail-Anbieter, ich glaube GMX oder Web.de oder so, die bieten, glaube ich, auch DE-Mail an. Und dann kannst du da Mails verschicken, aber nur zu Leuten mit einer DE-Mail-Mail-Adresse auch. Also das ist so ein geschlossenes System. Das ist quasi anerkannt als einem Brief gleichgestellt, wenn du da was verschickst. Und der Negativaspekt, den ich komisch finde, ist, wenn du dich da registrierst, dann musst du das Ding halt auch leeren. Also wenn du dann was per DE-Mail zugeschickt bekommst und du es nicht liest, dann ist es dein Problem. Wenn du keinen Account hast, dann hast du das Problem nicht. Du musst halt nur deinen Briefkasten gucken. Aber wenn du halt so einen Account hast, dann bist du damit drinnen.
Ja gut, das ist wie beim normalen Briefkasten, ne? Also wenn ich dann einen Brief kriege und ich gehe halt einfach nicht mehr in meinen Briefkasten, ja, Pech gehabt. Zugestellt ist es.
Hast du so viele Ferienhäuser mit so vielen Briefkästen, wo, die du alle leeren musst?
Das ist mal der größte Stress im Urlaub, nicht für alle Ferienhäuser.
Ja, deswegen habe ich auch alle meine Ferienhäuser verkauft. Das war mir echt zu viel Aufwand irgendwann.
Aber ich meine, die E-Mail heißt also, es krankt einfach an der Verbreitung. Also wenn ich es jetzt nicht habe, heißt das jetzt noch nicht wirklich was, aber kennen auch nicht wirklich viele Leute, die das haben.
Also ich glaube, die Verbreitung ist das eine. Das andere ist, also es ist halt auch teuer, ne? Also bei DE-Mail, du musst da zahlen, dann pro E-Mail halt auch. Du musst zahlen quasi, dass du so einen Account bekommst. Und du musst zahlen auch für so Sonderleistungen. Also es gibt eine DE-Mail als Einschreiben quasi. Das gibt's. Und das kostet dann irgendwie 70 Cent oder so.
Aha.
Und das finde ich irgendwie einfach total weird.
Das heißt, sie gucken dann, ob du die Mail geöffnet hast.
Ich weiß nicht. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Einschreiben. Also ein Einwurf-Einschreiben ist ja genauso rechtssicher. Es geht ja nur darum, dass was erfolgreich zugestellt wurde. Und das wird dir dann halt attestiert. Wobei ich das interessant finde, ne? Also auch bei Schriftverkehr, bei einem Einwurfeinschreiben. Wenn ich jetzt ein Einwurfeinschreiben abschicke und da tue ich einfach gar keinen Brief rein, sondern das ist quasi leer, da ist nur eine Adresse drauf, dann habe ich ja trotzdem so eine Sendungsnummer. Also die Frage ist ja, was beweist diese Sendungsnummer einfach? Ne? Das ist ja das Ähnliche wie beim Fax. Da habe ich diesen Dings, da steht, okay, du hast einen Fax geschickt, okay, das mag ja sein, aber was war denn da drin? Das ist doch eigentlich das Relevante. Und das ist ja das, was zum Beispiel eine qualifizierte elektronische Signatur bindet. Die sagt nicht nur, okay, du hast was gesendet, sondern ich kann beweisen, was ich gesendet habe. Das finde ich eigentlich viel wichtiger.
Okay, aber das ist bei DE-Mail möglich, vermute ich mal. Also wenn ich da etwas übertrage, dann habe ich auch den Beweis, dass ich jenes Dokument gesendet habe.
Also wenn du das quasi per zum Beispiel Einschreiben versendest, dann hast du ja quasi auch eine Kopie von dem Schreiben, das du geschickt hast und da hast du auch eine Sendebestätigung dann drauf. Ich finde es aber total spannend, dass die Sicherheit von der E-Mail halt im Endeffekt auch jetzt eigentlich nicht viel besser ist als die von normaler E-Mail. Und das ist jetzt ein bisschen kontrovers, weil natürlich die E-Mail was anderes von sich sagt. Ja, also da gibt es so eine Homepage, da stellen die sich vor und sagen, wie toll das alles ist. Und da gibt es unter anderem eine Seite, die hat die größten Mythen über die E-Mail und die wollen sie quasi entkräften. Und der erste Mythos ist, der Staat liest mit. Also das ist ja die große Angst. Okay, wir haben so ein zentralisiertes System gebaut und da können dann Leute irgendwie Mails sicher schicken. Kann der Staat da mitlesen? Und die Antwort ist, ja, könnte er natürlich, selbstverständlich. Das kann er bei normalen E-Mails auch. Und bei E-Mail ist das überhaupt nicht anders. Also natürlich kann er das.
Liegt es daran, weil es nicht Ende zu Ende verschlüsselt ist? Oder einfach liegt an dem Fakt, dass große E-Mail-Provider eben, wie wir es in der letzten Folge hatten, in der Backdoor-Folge eben diese Schnittstelle bereitstellen müssen, damit Strafverfolgungsbehörden im Zweifelsfall darauf zugreifen können?
Ja. Genau daran liegt es. Und das hast du halt bei einem, sag ich mal, wenn du jetzt einen E-Mail-Provider in der Schweiz hättest oder so, hast du das ja nicht. Wenn du und ich, wenn wir beide einen E-Mail-Provider in der Schweiz hätten, dann stellen die vermutlich der deutschen Bundesregierung keine Datenauswertungsschnittstelle bereit. Mhm. Aber das haben wir so dahingestellt. Aber der zweite Punkt, das ist interessant, ist gleich der zweite Mythos. Der heißt nämlich, ja, es gibt keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei DE-Mail. Mhm. Und jetzt wird es voll spannend, weil die sagen, doch, das machen wir. Wir machen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Okay.
Machen sie aber nicht. Es gibt nämlich keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in DE-Mail. Also die Frage ist nämlich, das ist so eine krasse Begriffsglauberei. Dieser Begriff, der wird so oft einfach fehlbenutzt auch. Was heißt denn Ende-zu-Ende-Verschlüsselung?
Na, ich würde sagen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung heißt, dass eben nur ich tatsächlich etwas abschicken kann und das nur der Empfänger tatsächlich auch lesen kann und niemand dazwischen.
Genau. Genau das heißt's. Und genau unter der Definition kann die E-Mail keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern die E-Mail macht TLS zum Server, also genau wie wenn du dich bei GMX oder bei Google einloggst, dann hast du eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen dir und dem DE-Mail-Server und der Empfänger auch wieder zwischen sich und dem DE-Mail-Server, aber auf dem DE-Mail-Server ist alles unverschlüsselt.
Okay.
Und es geht schon auch, das hinzupfuschen, aber das ist ultra kompliziert, das machen die allerwenigsten, genau wie es halt auch kompliziert ist, was weiß ich, sich einen GPG-Account einzurichten oder ein S/MIME-Zertifikat zu besorgen, mit dem du halt auch bei E-Mail reguläre Verschlüsselung machst.
Mhm. Ja, aber jetzt haben wir keinen Schritt weiter. Jetzt, dann faxe ich halt weiter.
Ja, ich würde auch weiter faxen einfach. Also ich glaube, das ist die bessere Alternative. Naja, ich weiß nicht. Also ich glaube, wir kommen da auch einfach keinen Schritt weiter, weil es gibt einfach keine gute Alternative. Ich finde, Feedback, das wir ja bekommen haben, war, dass wir quasi sagen können, wie könnte man es besser machen vielleicht. Also die Idee. Und eine Idee hätte ich tatsächlich. Also wir haben ja quasi so einen elektronischen Personalausweis alle. Und dieser elektronische Personalausweis, der kann Signaturen ausstellen, prinzipiell. Und jetzt ist meine Frage, wieso kriege ich da nicht eigentlich ein E-Mail-Zertifikat mit meinem elektronischen Personalausweis direkt? Und wieso kann ich keine qualifizierte elektronische Signatur damit ausstellen und damit einfach über ein ganz normales Medium verschicken, aber halt verschlüsselt und authentisiert durch meinen Personalausweis akkreditiert. Das fände ich einen mega coolen Service. Das fände ich auch tatsächlich modern, ja. Ich meine, da ist natürlich immer noch die Frage, wie sicher sind die Schlüssel da drauf? Da hat natürlich auch die Bundesregierung irgendwie Zugriff drauf, aber das wäre tatsächlich Hardware-Sicherheit auch da drin. Bestimmt nicht das Schlechteste, was man sich vorstellen kann. Und der EPA kann das auch. Das ist nur eine Funktionalität, die normalerweise nicht freigeschaltet ist. Also die muss man speziell beantragen. Ich möchte ein Zertifikat haben und ich möchte so qualifizierte elektronische Signaturen ausstellen können. Und das finde ich total schade. Weil wenn wir schon diese Hardware verteilen, warum kann ich die dann nicht eigentlich so nutzen, wie ich die will?
Das ist echt schade, weil ich habe tatsächlich auch schon angefangen, den zu benutzen. Also meine letzte Steuererklärung habe ich mit dem EPA dann eingereicht. Und es hat ganz okay funktioniert. Also es war ein bisschen Frickelei, weil, boah, wie war nochmal meine PIN? Und dann habe ich den EPA quasi mit meinem Smartphone verbunden, das wiederum mit meinem Computer verbunden war. Mhm. Also ich habe ja keinen so einen Leser, sondern eben nutze mein Smartphone dafür, dass es kann. Aber es war okay. Also ein, zwei Mal gemacht und dann habe ich meinen Schrecken verloren.
Ja, also ich fand es am Anfang auch echt fummelig. Ich hatte mir das auch am Anfang gar nicht freigeschaltet, weil ich schon auch ein bisschen skeptisch war. Aber das ist einfach auch saupraktisch. Also für Elster kann man es verwenden, für die Steuererklärung. Ich habe mein Auto umgemeldet damit. Das geht komplett im Internet und das ist halt saupraktisch. Mhm. Da füllst du so eine Erklärung aus, die wird von deinem elektronischen Personalausweis signiert. Und dann, und das ist auch mega spannend, dann schicken die dir einen komplett neuen Fahrzeugschein zu. Mhm. Und den musst du dann aktivieren und da gibt es quasi so einen Aufkleber auf deinem alten Fahrzeugschein und wenn du den abreißt, dann steht da ein Code drunter und der Fahrzeugschein wird automatisch ungültig damit. Also es ist eigentlich gar kein blödes System, muss ich sagen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich kann es nachvollziehen, ja. Ja.
Ich finde das voll cool. Also ich fand, ich habe mich schon gefreut, es war ein Gefummel, aber immerhin musste ich mein Haus nicht verlassen.
Das ist das Wichtigste.
Das ist das Wichtigste, ja, für den Informatiker.
Naja, nee, aber im Ernst, ist echt wichtig. Also wenn wir von Digitalisierung sprechen in Deutschland, dann sind es halt genau die Dienste, die wichtig sind. Weil die Alternative ist, dann irgendwie einen Termin zu vereinbaren, hoffentlich dann irgendwie über ein Online-Tool und dann dort sein und dann vielleicht doch länger warten und so weiter. Und dann hat man irgendwie nicht die richtigen Sachen dabei oder so. Ja.
Ja.
Eine gute Alternative, ja. Aber das Problem ist halt, das beschränkt sich dann auf Deutschland, ne?
Naja, ich weiß nicht. Also so digitale Signaturen, wenn du ein Zertifikat auf deinem EPA hättest und du verwendest ein etabliertes Verfahren wie S/MIME zur E-Mail-Verschlüsselung, was heute schon viele Unternehmen verwenden, dann ist es quasi transparent. Dann ist es ja unabhängig davon, ob der Schlüssel für mein Zertifikat jetzt auf meinem Personalausweis liegt oder irgendwo anders. Das würde einfach so transparent mit der Infrastruktur, die heute auch schon kommerziell überall verwendet wird, funktionieren. Das fände ich mega nice.
Ja, wäre toll. Aber die gute alte Zeit, wo man dann noch andere geärgert hat mit dem Faxen von schwarzen Seiten, die ist dann vorbei.
Hast du das gemacht,
Reinhard? Habe ich nie gemacht.
So einer warst du also.
Habe ich nie gemacht.
Ja, dieses teure Faxpapier vor allem, ne?
Ja. Das gesunde Thermopapier.
Das ist genau Thermopapier. Oh Mann. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt so eine Retro-Folge. Ich weiß nicht, ob viele unserer Hörer, das so das durchschnittliche Alter ist, glaube ich, so 25 Jahre, ob die jetzt mit Faxgerät noch viel anfangen können. Aber ich fand es irgendwie ganz nett, da mal drüber zu sprechen. Bevor wir aber aufhören, Reinhold.
Nein, tatsächlich. Jawohl.
Habe ich noch einen Quiz für dich. Und ich habe tatsächlich so viele Fragen, weil ich, das war so eine Goldgrube an coolen Sachen. Also fangen wir ganz einfach an, okay. Woher kommt eigentlich der Name Fax?
Verdammt, ich wusste es mal. Fernkopierer? Nee, das hast du am Anfang gesagt. Oh, jetzt hast du mich kalt erwischt. Ich weiß es gerade nicht mehr. Mir fällt es nicht mehr ein.
Das kommt von Telefaximile.
Faximile, mhm.
Also eine originalgetreue Wiedergabe der Vorlage. Also finde ich auch ein mega geiles Grund.
Oh Mann, den Punkt hätte ich machen können. Wäre es mir eigentlich.
Tja, leider. Wie hieß denn der Vorläufer des Faxgeräts?
1870, keine Ahnung. Bildübertragungsgerät.
Also ich gebe dir einen Tipp, das ist der Fultograph, benannt nach Otto Fulton, dem amerikanischen Erfinder. Hast du auch noch so einen Fultograph bei dir zu Hause?
Warte, lass mal kurz gucken. Ja, ich glaube, unter dem Schreibtisch könnte noch einer stehen.
Und wann war der zeitlich einzuordnen ungefähr?
1870.
Boah, nee, tatsächlich 1927.
Echt? Mhm. Ah, hätte ich gedacht, dass es schon ein bisschen früher gab, sowas. Okay. Mhm. Und wie ging das dann? Also wie hat der das Dokument abgetastet?
Also voll spannend. Das war so eine radiobasierte Übermittlung, also über Funk. Ich glaube, das erste Bild, was die gesendet haben, war irgendwie ein Bild von einer Person von New York nach Sydney oder so. Und die haben quasi auch dieses Bild abgetastet und dann eben in Töne umgewandelt, sage ich jetzt mal, per Funk übermittelt und auf der Gegenseite dann eben einen Stift halt so entsprechend mit einer Uhr, ne, hat die dann quasi irgendwie mehr oder weniger gemalt. Also voll spannend auch.
Ja, total. Ja, sehr cool.
Also Reinhold, Voice over IP kennst du, aber gibt es eigentlich auch Fax over IP?
Also ich habe das ja vorher schon gefragt, ne, mit dieser Latenz und so weiter. Ich vermute mal, nein.
Doch.
Ach, shit.
Doch, das heißt VoIP. Oh, das ist kein Witz. Ich habe das gelesen. Ich dachte, das ist ein Joke. Aber es heißt VoIP. Das ist Fax over IP. Und da gibt es zwei Standards davon. Ein ITOT-Standard T37. Und der verwendet, und jetzt halte ich fest, als darunterliegende Basistechnologie E-Mail.
Nein.
Ja, voll. Das ist voll krass. Fax over IP verwendet E-Mail als darunter. Und dann gibt es aber noch einen, der funktioniert über UDP. Das ist dann der T38. Und da wandelt die dann halt Fax in UDP-Pakete. Das wird verwendet, wenn du von so einem SIP-Telefonanschluss, wenn du über den einen Fax schickst, dann wird das verwendet.
Aber das ist doch nicht wirklich implementiert worden irgendwo, oder? Also die
Faxgeräte. Naja, wenn du über so einen Internetfax schickst oder so. Also wenn du kannst dich ja bei web.de oder so einloggen und da auch Faxe verschicken, glaube ich. Und dann ist das quasi so ein SIP-Telefonanschluss, so ein Asterisk oder so läuft da.
Ja, okay.
Fax over IP, okay. Mann, ist die Zukunft, Reinhold. Also was auf zwei Fragen habe ich noch, weil es mega spannend ist. Bisher noch gar keine richtig beantwortet, Reinhold. Voll schlecht.
Naja, so halb.
Aber
so halb.
Es gibt vier Standards von Fax. Gruppe 1, 2, 3 und 4.
Ja.
Und die allererste Generation, die G1-Generation. Mhm. Wie lange hat die gebraucht, um eine DIN A4-Seite zu übermitteln?
Würde ich sagen 70 Sekunden.
Ah, leider auch total falsch, halt leider. 6 Minuten waren das.
Nee.
Ja doch, 6 Minuten.
Und du, da waren viele Leute lang beschäftigt und mussten dann Kaffee nebenher trinken.
Eine letzte Frage und zwar.
Die hole ich mir.
Eine rechtliche Frage.
Ja, jetzt. Easy.
Wenn du ein Faxgerät hast als Empfänger und das ist kaputt, wer trägt denn da dann das rechtliche Risiko?
Dass es nicht übermittelt werden konnte?
Ja.
Also intuitiv würde ich sagen der Sender, weil der kriegt ja keine Bestätigung.
Ah, das ist leider auch falsch, Reinhold. Komm, ey.
Ja, ich sollte nicht so straight irgendwie denken, so logisch.
Also es ist voll spannend, es gibt ein BGH-Urteil dazu. Und zwar war das so ein Fall, da hat ein Rechtsanwalt um 23.15 Uhr noch einen wichtigen Schriftsatz reinfaxen wollen ins Gericht. Ja, so. Und das ging nicht. Also auf der Gegenseite des Fax, offenbar war das kaputt. Ja, die Faxnummer ging nicht. Und dann hat in erster Instanz ein Gericht geurteilt, ja, pass auf, da hättest du dir halt einfach die Faxnummer von dem Pressesprecher rausgesucht und an den geschickt, deinen Schriftsatz, dann wäre das okay gewesen, so hast du jetzt Pech, ne? Der hat geklagt, dass er Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, dass es nicht so zählt, als ob er die Frist verpasst hätte. Und dann ist er bis vor ein BGH gezogen und da gibt es einen Beschluss und der sagt, naja, also wenn du so ein Fax-Empfangsgerät bereithältst, dann bist du dafür verantwortlich, dass das halt ordnungsgemäß funktioniert, sofern du einen Sicherheitszuschlag von so ungefähr 20 Minuten hast. Also du darfst jetzt nicht um 23.40 Uhr erst das Faxen anfangen oder da gerade noch, weil du damit rechnen musst, dass auch ja andere Anwälte alle gleichzeitig diese eine Faxnummer nutzen wollen, um noch Last-Minute-Dinger reinzuschicken. Fand ich auch mega witzig.
Okay, aber das heißt, wenn ich ein Faxgerät besitze, also ich bin ein Gericht und besitze ein Faxgerät, müsste ich im Prinzip alle 20 Minuten nachgucken, ob das noch tut.
Im Endeffekt wird dir halt ein Strick draus gedreht. Ne? Jeder mal kann sagen, ich habe versucht, dir was zu faxen, aber es ging halt nicht und dann bist du schuld. Also ich finde es auch total schräg. Ja. Diese Rechtskonstrukte um ein Fax, die sind einfach echt schräg. Also es ist irgendwie, das ist eine tolle Technologie auf jeden Fall.
Es wird schade, wenn wir das nicht mehr haben.
Aber spannend auch, also die Gerichte, da ändert sich langsam so die Meinung ein bisschen. Ja, also die Frage ist ja, wie wird dieser Empfangsbericht irgendwie gesehen? Und das unterliegt der sogenannten Beweiswürdigung des Richters. Und das Regelbeweismaß ist eben, dass du den Richter voll persönlich überzeugen musst, dass du es auch geschickt hast. Und das ist aber halt nur so ein Anscheinsbeweis, so ein Sendebericht, der üblicherweise akzeptiert wird, aber immer mehr Gerichte sagen, nee, also ist vielleicht nicht so gut, ja, also kann man auch positiv interpretieren, es kann auch durchaus sein, dass die jetzt langsam sagen, okay, jetzt mach was Besseres und dann sterben die Faxe hoffentlich aus bald.
Oh Mann, ich habe doch noch ganz schön was gelernt in Sachen Fax. Ich würde sagen, den Quiz, halb gut abgeschnitten.
0 von 6 habe ich aufgeschrieben, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. An diese moderne Cypher-Technologien. Ich hoffe auf jeden Fall an unsere Hörer. Euch hat es heute auch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt vielleicht auch das ein oder andere weirde Fun-Fact gelernt, falls es bei Wer wird Millionär mal drankommt. Wenn ihr die Folge gut fandet oder uns Kommentare dalassen wollt, was wir vielleicht nochmal besprechen sollten, dann schreibt uns gerne E-Mail oder sendet uns einen Fax unter der... Wir haben kein Faxgerät und hinterlasst uns gerne auch bei Spotify oder bei iTunes eine Bewertung, da freuen wir uns immer sehr und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, Super. Schönen Abend dir noch, Reinhold. Mach's gut.
Bis bald.
Ciao.
Ciao, Jana.